Heiligen Geist, so uns befähigt zu hören, wie Jünger hören sollen. Hilf mir zu sprechen, wie es sich gebührt zu sprechen von dir und deinen Absichten. Erleuchte die Augen unseres Herzens, dass wir dich klarer sehen und verstehen, was zurückgerufen sind und verstehen, was du vorhast für uns und mit uns und wie du uns gebrauchen willst, auch in dieser Welt. Wir danken dir, Herr, für dein Wort, das uns lehrt, dass uns festmacht. Wir geben dir alle Ehre. Amen. Amen. Ah, ich kann gar nicht sagen, wie das vorletzte Lied mit den 1000 Jahren, wie das mich gesegnet hat. Es ist wirklich die erste Gemeinde, in der ich bin, die durch solche Lieder ihren Glauben aufbauen und sich vorbereiten für diese Zeit, die bald kommen wird. Die erste Gemeinde, die ich treffe. So viele Male habe ich gefragt in die Runde, ja, was sind deine Pläne für deinen Dienst in 500 Jahren? Und die Leute schauen mich an und denken, sollen wir ihn jetzt von der Grenze ziehen oder gehen wir noch 5 Minuten in den Arzt rufen? Oder, ja? Was wir hier jetzt haben, ist die Vorbereitung für unseren eigentlichen Dienst. Und der eigentliche Dienst wird kommen, wenn der König zurückkommt. Dann werden wir mit ihm regieren. Und je nachdem, wie wir jetzt in Treue und Hingabe und Wahrhaftigkeit unseren Dienst tun, werden wir dann gesetzt werden und Verantwortung haben. Ja? Wenn du hier faul und nachlässig bist, vielleicht kriegst du ein Drei-Häuser-Dorf und sollst dafür Ordnung sorgen. Ja? Vielleicht kriegst du auch eine Großstadt. Ja? Oder wirst Chef über die Universitäten Deutschlands. Ja? Und dann sagt er, was? Universitäten? Und sie haben die Vorstellung, Jesus kommt wieder und wir werden irgendwie in die Steinzeit zurückgebombt oder irgend sowas. Ja? Ja? Ihr Lieben, das Leben geht weiter. Da sind Menschen auf der Erde, wenn Jesus wiederkommt, die nicht errettet sind. Und die müssen regiert werden. Und alle Regierungen dieser Welt werden beiseite gefegt und werden ersetzt durch Jesus' Leute. Sagt ja, woher weißt du, dass es da Unerrettete gibt? Ja, die Blätter sind für die Heilung der Nationen. Wir brauchen keine Heilung. Wir haben ein Auferstehungsleib. Wir brauchen keine Heilung, wenn Jesus wiederkommt. Wir sind Gesundheit. Wir haben nicht Gesundheit, wir sind Gesundheit. Jesus ist das Leben. Jesus ist Heilung. Er hat keine Heilung, er ist Heilung. Und wir haben seine Natur, wir haben sein Leben. Aber da wird es welche geben, die brauchen Heilung. Und da gibt es diese Blätter für die Heilung der Nationen. Es wird spannend, ihr Lieben. Und der Heilige Geist bereitet uns vor. Und alles hängt davon ab, dass wir ihn kennenlernen und von ihm gelehrt werden, von ihm geprägt werden und rauskommen aus unseren menschlichen Vorstellungen, rauskommen aus Menschenweisheit, aus menschlichen Traditionen und so weiter. Ich habe angefangen, einfach euch Argumente zu geben oder Munition zu geben, mit denen ihr den Kampf kämpfen könnt gegen Passivität und Lähmung und Unglauben. Im Kampf, sich auszustrecken und zu suchen, Erkenntnis Gottes. Die kommt durch den Heiligen Geist, aber sie wird denen geschenkt, die es begehren. Es wird nicht ausgeschüttet über die, die das irgendwie auf der Platz 15 von ihrer Prioritätenliste haben, sondern es muss wirklich gewollt und gesucht und begehrt werden. Wenn wir sehen, was alles kommt, was sich alles in unserem Leben ereignen wird, wenn wir Gott wirklich kennen, von Angesicht zu Angesicht, dann wird es immer klarer, ich muss Gott kennenlernen. Das wird immer stärker. Ich muss ihn kennenlernen. Ich brauche mehr von ihm. Ich will ihn sehen, wie er wirklich ist. Ja? Und dafür haben wir uns einige solche Schriftstellen oder Aussagen aus dem Wort angeschaut. Ich will noch wenigstens eines noch dazu tun, was absolut zentral ist. Jesus sagt, Johannes 17, 26, Ich habe deinen Namen geoffenbart und werde fortfahren, ihn zu offenbaren. Das ist eine Verheißung. Jesus ist gekommen, um uns den Namen Gottes zu sagen. Name steht immer für Wesen. Ja? Und das, diesen Aspekt des Wesens Gottes, den Jesus offenbart hat, ist der Vater. Ja? Den heiligen, allmächtigen Gott, den kannten die Juden schon. Aber was sie nicht kannten und was sie nicht verstanden haben, war, Gott will Vater sein und Gott ist Vater, weil er ein Vater ist. Und Jesus kam, um zu zeigen, Gott ist euer Vater. Er will euer Vater sein. Ja? So, diesen Namen Vater hat Jesus offenbart. Wobei das nicht ein Wort ist, sondern das steht für das Vaterherz Gottes, für das Wesen Gottes als Vater. Und Jesus sagt, er hat diesen Namen offenbart und er wird fortfahren. Er wird weiterhin diesen Namen offenbaren. Und das ist, was wir brauchen. Weil unser Leben, unser Frieden, unsere Sicherheit für die Zukunft ist in der Offenbarung dieses Namens. Psalm 9, Vers 11. Auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen. Wenn wir Offenbarung haben, Gott ist mein Vater, lernen wir zu vertrauen, ohne dass es uns anstrengt. Ja? Kleine Kinder machen sich nicht Gedanken um das Leben. Ja? Du wirst nie ein Kind sehen, 5, 6 Jahre, oh Papa, es wird Winter, Winter ist es kalt, werden wir genug Geld haben, um Öl zu kaufen und die Wohnung zu heizen, oh, ich fürchte mich schon jetzt vor dem Winter. Kein Kind macht sowas. Die machen sich keinen Kopf. Lass Winter sein. Papa wird heizen. Fertig. Ja? Oder, oh, gibt morgen was zu essen. Oh, das wäre so schön. Ich hätte gerne was. Ja? Wir sind Kinder des Vaters. Und wir sollen ohne Sorge leben. Sich zu sorgen ist nicht ein Zeichen von hoher Intelligenz, sondern ein Zeichen von Leben in Sünde. Sorgen ist Sünde. Sich zu sorgen, was werden wir essen, wie werden wir uns kleiden, wie wird unser Leben verlaufen, ist Sünde. Aber wie überwinden wir Sorge? Es gibt nur eine Möglichkeit. Wir kennen den, der für uns sorgt. Wenn wir den nicht kennen, können wir gar nicht aufhören zu sorgen. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er ist besorgt um euch. Wenn ich nicht Offenbarung habe, Gott ist mein Vater. Er sagt, Junge, entspann dich, genieß das Leben, ich kümmere mich um alles. Ich zahle deine Rechnungen, ich weiß, was du brauchst, ich kümmere mich um alles. Wenn ich das nicht als eine Gewissheit im Herzen habe, ich kann gar nicht anders als mich sorgen. Es geht gar nicht anders. Ja? Aber wenn ich weiß, ich bin ihm wichtig, er schaut auf mich, er hat geplant, er lenkt die Details meines Lebens, er weiß, was kommt. Er sorgt für all diese Dinge. Und ich kann einfach sehen, er macht das alles. Wenn das in meinem Herzen eine Realität ist, ich sorge mich nicht. Und das, das ist unser Leben. So lebe ich mit meiner Frau oder früher mit unseren Kindern. Jetzt sind sie groß aus dem Haus. Ja. Ich war respektabler, charismatischer Pastor, eine wunderbare Einstellung, ein wunderbares Gehalt. Ja? Und der Herr spricht zu mir und sagt, leg alles nieder und lass es sein und geh. Ich war Anfang 40, keine Berufsausbildung, 3 Kinder. Ja, und wie geht es jetzt weiter? Ja. Die einzige Antwort, die Gott gegeben hat, war in der Nacht, als ich die Entscheidung getroffen habe, jetzt ist genug, jetzt muss ich raus. Jemand gab mir einen Umschlag. Und in diesem Umschlag war mehr als ein monatliches Gehalt. Sowas kriege ich nicht alle Tage in der Zeit. Mehr als ein monatliches Gehalt. Und das war wie, ich werde für dich sorgen. Und seit 14 Jahren lebe ich ohne Anstellung. Kann mir nicht erklären, wie ich nächsten Monat leben werde. Aber ich weiß, ich werde gut leben, weil ich ihn kenne. Er sorgt. Er trägt uns. Und er finanziert alles. Ich habe noch niemals in 14 Jahren irgendein Projekt, und wir machen Dinge im Osten und wir fliegen dahin und machen Seminare und wir machen Literatur. Ich habe noch niemals in all den Jahren irgendein Projekt stoppen müssen oder aufgeben müssen oder verzögern müssen, weil das Geld nicht da ist. Noch nie ein einziges Mal. Ich war nach außen irgendwie schön attrakt, charismatischer Pastor, Anzug, Krawatte, Diplomatenkoffer, alles top. Ja. Aber ich war mein Leben lang in Schulden. Die Gemeinde war immer in Schulden, obwohl wir uns als Glaubensgemeinde gesehen haben. Wir waren immer in Schulden. Ich war immer in Schulden. An dem Tag, wo ich ausgecheckt bin, ich hatte ungefähr fast 3 Monatsgehälter Schuldenberg, den ich immer vor mir hergeschoben habe. Von dem Tag an, wo ich ausgecheckt bin, innerhalb von 8 Wochen waren die Schulden weg. Ich kann dir nicht erklären, bis heute wie. Die Schulden waren getilgt, fertig. Und seit diesem Tag, ich bin niemals wieder einen einzigen Tag in die roten Zahlen gekommen.
Halleluja.
Niemals wieder. Wir sind keine Millionäre, streben wir auch nicht an, interessiert uns auch gar nicht. Aber was wir brauchen, haben wir und mehr als das, was wir geben können. Wenn wir Offenbarung haben, der Vater sorgt sich um mich, dann ist es leicht zu sagen, hey, warum soll ich mich sorgen? Er kann das viel besser. Ja? So, ich schlafe und er sorgt sich. Ist doch viel besser. Ja? Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er ist besorgt um euch. Du musst Offenbarung haben, wie wichtig du Gott bist. Er kümmert sich um alle Details deines Lebens. Das ist, warum Jesus sagt, er hat die Haare auf deinem Haupt gezählt. Ja? Das denkst du, ja, was habe ich denn davon? Ja? Bei dir ist er schnell fertig. Ja?
Nicht besucht.
Das ist einfach ein Ausdruck, wie sehr es liebt, sich mit dir zu beschäftigen. Er hat alles geplant, dein Leben, wenn du nicht verheiratet bist, wen du heiraten wirst, wo du wohnen wirst, welches Auto du fährst und wenn das Auto Schrott ist, wie das nächste Auto heißt. Er hat alle, früher habe ich Autos auf Pump gekauft, heute zahle ich nur bar. Nur bar, und das macht so viel mehr Spaß. Ich könnte dem Händler, der erzählte was von Raten und so, ich sage, vergesst das, ich zahle bar. Oh, oh. Ja. Genau. So, Gott hat sich um alles gekümmert und er liebt es, sich mit dir zu beschäftigen. Er hat dein ganzes Leben schon geplant. Bis zum Ende. Alles ist geplant. Und dann sagt er, okay, was können wir noch machen mit dem? Naja, dann zählen wir die Haare. Ja? Einfach um irgendwie mit dir zu sein und irgendwie sich mit dir zu beschäftigen. Ja? Das nützlich, dass wir jetzt die Zahlen bis zu meinen Haaren, das nützt mir auch nichts. Nein, das ist ein Ausdruck, Gott liebt es, sich mit dir zu beschäftigen. Darum geht es. Verstehst du? Du bist ihm so nah auf dem Schoß und du schläfst und er singt den Schlaflied und erzählt dir nach. Das ist der Vater. Und Jesus ist gekommen, dir zu zeigen, dass er dein Papa ist. Darum ist Jesus gekommen. Und Jesus gibt diese gewaltige Verheißung. Und er sagt, ich werde fortfahren, deinen Namen zu offenbaren. So, wenn du sagst, Jesus, zeig mir den Vater. Du hast eine absolute Grundlage. Es wird passieren. Es muss passieren. Weil Jesus hat es versprochen. Du wirst Offenbarung über den Vater bekommen. Und die Folge von Offenbarung seines Wesens ist Vertrauen. Auf dich vertrauen, die deinen heiligen Namen kennen. Und ich persönlich, das ist jetzt keine theologische Aussage, ich persönlich glaube, dass es kein Zufall ist, dass es Psalm 9, Vers 11 ist. Jeder Amerikaner, da bimmelt es 9-11. Das ist eingebrannt in die Nation. Das ist ihre erste, seit Pearl Harbor, ihre erste Niederlage. Das ist eingebrannt in die Nation. Und 9-11 ist auch der Notruf, wie man wie bei uns 110 oder was. Die Polizei ruft, das ist in Amerika 9-11. Und Psalm 9, Vers 11 redet von der Antwort auf Angst. Ja? Die Geißel von Terror ist Angst. Nicht die Tausende von Leuten, die sterben, sondern die Millionen anderen, die dann Angst haben, das könnte sie als nächstes treffen. Die Geißel des Terrors ist Angst. Und Angst wird eine Plage sein in der Endzeit. Die Herzen werden verschmachtet vor Furcht, in Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Und Gottes Antwort auf Furcht ist Vertrauen. Und wir werden die sein, die mitten im Chaos, in Ruhe, in Geborgenheit, mit aufrechtem Gang und mit Zuversicht in den Augen leben werden. Weil wir wissen, wir sind in der Hand Gottes. Und Jesus hat gesagt, niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Und wir strahlen Vertrauen aus. Wir leben im Vertrauen. Wir sind im Frieden. Wir sind nicht geknechtet von der Geißel der Angst. Und Menschen werden sagen, wenn ich dich anschaue, weiß ich, es muss Gott geben. Es muss einen Gott geben. Wir alle sind geknechtet und können kaum atmen und haben Herzklabaster vor Angst. Aber du bist im Frieden, als wenn du im Urlaub bist. Es muss Gott geben. Der Friede Gottes ist die mächtigste Evangelisationswaffe. Gut, Zeichen und Wunder auch, aber der Friede Gottes, das wird uns auszeichnen. Wir sind Kinder des Friedens, wir leben im Frieden, weil unser Papa kümmert sich um alles. Und wenn wir hier auschecken, wenn wir hier sterben, im nächsten Moment geht es erst richtig los. Und das ist eine Realität. Wir glauben das wirklich, nicht nur so theoretisch, sondern wie Paulus. Für ihn war der Himmel real. Er sagt, wenn ich hier sterbe, umso besser. Dann bin ich sofort bei Jesus. Ja? Der Tod ist die mächtigste Waffe des Teufels auf der Erde. Und Jesus ist gekommen, um die zu befreien, die aus Angst vor dem Tod Knechte sein mussten, Sklaven sein mussten. Befreiung von der Furcht vor dem Tod ist ein wesentliches Element der Erlösung. Und es wird noch wichtig werden, ihr Lieben. Es wird noch wichtig werden. Weil, wie ich schon sagte, die Endzeitgemeinde, die Brautgemeinde, kennzeichnet sich aus, dass sie absolut furchtlos ist und sie liebt ihr eigenes Leben. Ich sage, wenn sie mich umbringen, dann bringen sie mich um. Wenn sie mich ins Gefängnis werfen, werfen sie mich ins Gefängnis. Aber ich bin bei Jesus und Jesus ist bei mir. Und er wird mich durchtragen bis zum Ende. Und das Ende ist der Anfang. Diese Hoffnung wird real sein in der Brautgemeinde, ihr Lieben. Und das wird uns attraktiv machen, obwohl wir andererseits so anstößig sind. Stell dir einmal vor, Millionen Städte gehen in Schutt und Asche. Und wir stehen auf dem Marktplatz, heben die Hände und sagen, Gott, deine Gerichte sind gerecht. Kannst du dir vorstellen, wie beliebt wir uns machen? Ja? Ich würde sagen, die sind wahnsinnig. Die sind ja verrückt, diese Leute. Die sind gefährlich, die gehören eingesperrt. Ja? Aber auf der anderen Seite, wir haben etwas, was sie so dringend brauchen. Und die große Ernte wird eingebracht werden in der Zeit der Erschütterung. Das Ende der Tage ist die Ernte. In den letzten Jahren wird in einer riesigen Bewegung des Heiligen Geistes eine Schar von wahrscheinlich vielen Hunderten von Millionen von Menschen, vielleicht sogar mehr, geerntet werden. Das ist die Ernte. Nicht die Kirchengeschichte, sondern das, was in den letzten 3,5 Jahren passiert. Das ist die Ernte. Kannst du nachlesen, Offenbarung. Johannes hat sie schon gesehen im Geist. Die gibt es tatsächlich. Die wird kommen. Und wir sind die Erntearbeiter. Und wir werden dort viel, viel, viel Wunderbares erleben mit Gott. Und jetzt ist die Zeit, Gott kennenzulernen, ein Vertrauen zu bekommen, das unerschütterlich ist. Und wenn wir jetzt schon um unsere Dinge wie Auto oder Haus oder Arbeit und so weiter uns Sorgen machen. Wie viel Sorgen werden wir uns machen, wenn alle menschlichen Sicherheiten wegbrechen? Nein. Jetzt ist die Zeit, Gott kennenzulernen. Jetzt ist die Zeit, zu erleben, wie sein Frieden in unser Herz kommt, durch Vertrauen. Friede kommt durch Vertrauen. Angst, Panik, Unruhe kommt durch nicht vertrauen können. Vertrauen ist der Schlüssel. Auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen. Jesus hat versprochen, er wird uns den Vater zeigen. Also sagen wir, Herr, zeig uns den Vater. Wir wollen dich sehen. Wir wollen seine Güte, seine Fürsorge, sein uns zugewandt sein, sein Interesse an uns. Wir wollen das sehen. Wir müssen das innerlich in uns erleben. Nicht nur eine Predigt haben über die Liebe Gottes, sondern die Erfahrung. In dem All überwinden wir bei Weitem durch den, der uns geliebt hat. Nicht indem wir uns an eine Predigt über die Liebe Gottes erinnern, sondern indem wir die Erfahrung der Liebe haben. Das ist, was wir brauchen. Und dafür müssen wir uns üben, dafür müssen wir uns zur Verfügung stellen und sagen, Herr, ändere mein Herz, hilf mir, dich zu sehen, wie du wirklich bist, damit ich lernen kann, dich zu sehen, dich zu erkennen und daraus dir dann wirklich zu vertrauen. Okay, das wollte ich noch als letzten Punkt nachreichen zu diesem Teil. Warum brauchen wir lebendige Erkenntnis Gottes? Jetzt komme ich zu einem anderen Teil, der damit ganz eng verbunden ist, aber der mehr sich bezieht dann auf, wie Gott uns gebrauchen will für die anderen. Ich sagte es am Anfang, die Gemeinde ist ein Ort, an dem der Himmel aufgetan wird und Offenbarung über Gott freigesetzt wird. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Wenn du die Bibel studierst über die Absichten des Teufels, und das sollten wir, weil Paulus sagt, uns ist nicht unbewusst, was er im Sinn hat. Wir sollen wissen, wer ist der Teufel, wie arbeitet der Teufel, was macht er? Manche Christen irgendwie wehren sofort ab, oh, bloß nicht mit dem Teufel reden, das gibt ihnen nur Ehre. Ich habe das noch nie verstanden, dieses Argument. Wenn wir darüber sprechen, wie Jesus am Kreuz den Teufel besiegt hat, wieso gibt das dem Teufel Ehre? Das hat mir noch nie eingeleuchtet. Das beleuchtet die Realitäten und das bringt Schande auf ihn und nicht Ehre. Ja? Und Jesus hat über den Teufel gelehrt und hat vom Teufel gesprochen. Also wollen wir nicht sagen, ja, also mit Teufel wollen wir nichts zu tun haben. Doch, wir haben mit was mit ihm zu tun, ob wir wollen oder nicht. Wir sind nämlich im Schlachtfeld. Christ zu sein heißt, du wachst auf und bist auf dem Schlachtfeld. Und die Kugeln fliegen um dich rum und besser sorgst du dir schnell eine ordentliche Waffenrüstung. Und viele denken irgendwie, die Schlacht findet irgendwo anders statt. Wir sind hier mitten auf dem Schlachtfeld. Die Schlacht funktioniert nur anders, als man sich das vorstellt. Hier sind die Waffen der Lähmung, des Einlullens, des Einschläferns, des sich Gewöhnens an Dinge, die eigentlich absolut furchtbar sind. Ja? Habt ihr die Geschichte mal gehört von dem Frosch mit dem heißen Wasser? Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber irgendwo hat mir jemand das bestätigt, angeblich in Biologiestellen, dass das wirklich so ist. Wenn du einen Frosch in heißes Wasser tust, springt er sofort raus, weil er ist wechselwarm und er reagiert auf diese Innentemperatur und die Hitze und springt sofort raus. Wenn du ihn aber in einen Topf mit kaltem Wasser setzt und dann auf die Herdplatte und langsam erhitzt, kannst du ihn abkochen, ohne dass er es merkt. Das ist, was der Teufel vorhat mit den Christen in der westlichen Welt. Uns zuzumüllen, zuzuschütten und zu gewöhnen an immer mehr Ekelhaftes, an immer mehr Unreines, an immer mehr Böses, an immer mehr Lügen über Gott, uns zu gewöhnen an all diese Dinge, die nur ein Ziel haben, uns in totalen Unglauben zu bringen. Berieselung jeden Tag. So sollen wir abgekocht werden. Und wir müssen das wissen. Ja. Und viele Christen haben keine Vorstellung vom geistlichen Kampf und sie haben keine Vorstellung, was der Teufel tut in ihrem Leben, um sie wegzubringen. Und sie denken irgendwie, dass Teuflische und das Dämonische, das hat immer Fratzen und Schwefelgeruch und einen Pferdefuß und einen Dreizack und da wissen wir jetzt, aha, jetzt kommt der Teufel. Der Teufel geht mit der Zeit und er kommt sehr modern. Und er kommt mit der Mode, er kommt mit Musik, er kommt mit Videos, er kommt mit ganz interessanten Dingen. Aber die Inhalte, wenn wir sie aufsaugen, sie töten uns. Sie töten uns. Und das Ziel des Teufels, von Anfang an, studier, wie es damals im Garten gewesen ist, das Ziel des Teufels ist, dem Menschen ein falsches Bild über Gott zu geben. Wenn du studierst damals im Garten, was hat die Schlange gemacht? Zwei Angriffe. Und seitdem ist dem Teufel nichts anderes eingefallen, weil es immer noch funktioniert, ist er immer noch bei der alten Methode. Angriff auf das Wort Gottes. Und Angriff auf den Charakter Gottes. Das Wort und das Wesen Gottes, das ist die Zielscheibe. Ja? Der Teufel will ihm unklar lassen, über wer ist Gott und was hat er gesagt. Und er will ihm unklar lassen, was seine Motivation für seine Gebote ist. Ja, und der Teufel gibt dieses Bild, ja, also Gott will seine schönen Dinge für sich behalten. Und er ist irgendwie eng und geizig und er will das, was er hat, nicht teilen und deswegen hält er uns fern von sich und hält uns auf Distanz und hält uns in Dummheit. Ja? Das ist ein Angriff auf die Güte Gottes. Und all die Dinge, die wir erleben durch die Medien und so weiter, es ist immer dasselbe. ein Angriff auf das Wesen Gottes und auf das Wort Gottes. Diese beiden Felder sind umkämpft. Weil wenn wir ein falsches Bild von Gott haben, können wir ihm nicht vertrauen. Wir können ihn nicht lieben. Wir können ihm nicht unser Herz geben. Sondern wir werden distanziert sein. Wir werden uns selber schützen. Wir werden in eigener Kraft leben. Das ist, was der Teufel tut. Und das müssen wir wissen. Das Wort Gottes redet über seine Strategien. 2. Korinther 4 bis 4. Der Teufel hat den Ungläubigen. Der Teufel als Gott dieser Welt, das ist nicht unser Gott, das ist der Gott dieser Welt, das ist Satan, der Fürst dieser Welt, nennt ihn Jesus, den Sinn verblendet, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Der Teufel verblendet das Denken der Menschen, damit sie Gott nicht sehen. Weil wenn sie Gott nicht sehen, werden sie nicht zu ihm kommen. Das ist der Grund, warum in der ganzen westlichen Welt mit so viel Vehemenz, ohne logische Argumente, sondern mit massiver Einschüchterung und Verachtung von anderen Sichtweisen, mit Zwang Evolution gelehrt wird in der Schule. Das ist der Grund. Weil die Kinder lernen das genau in dem Alter, 13, 14, wo sie eigentlich anfangen zu fragen, wer bin ich, warum lebe ich, gibt es vielleicht einen Gott, was ist der Sinn meines Lebens? Und dann kommt die Evolutionslüge und du bist einfach nur aus nichts entstanden, du bedeutest gar nichts, du bist sinnlos, du hast keinen Wert, du hast kein Ziel, irgendwann macht es Bang und dann gibt es dich nicht mehr und das war's und dein Leben macht keinen Sinn. Lügen, die der Teufel verbreitet, um Menschen abzuhalten, Gott zu suchen. Die Lügen halten sie ab, weil wenn das wissenschaftlich erwiesen ist, es gibt keinen Gott, dann sind die, die von Gott reden, irgendwelche armen Irren. Ja? Die nicht auf dem Stand der Bildung sind. Und genau so reden heute Kultusminister und Wissenschaftler über Leute, die an die Schöpfung glauben. Genau so, mit dieser Verachtung. Ja? Ich weiß, wovon ich rede, ich habe Lehrer studiert, habe gesagt an der Schule, okay, ich mache eine Lehreinheit, was möchten Sie machen mit Thema? Ich sage, ich möchte machen Evolution kontra Schöpfung. Sofort bin ich von der Schule geflogen. Ich hatte noch nicht mal angefangen, die Lehrerin vorzubereiten. Sofort haben sie gesagt, fertig, hier brauchst du nicht. Das ist die Atmosphäre. Es wird nicht gefragt, ja, welche Argumente und worauf beruht das und ist das jetzt irgendwie eine Glaubensschulung oder was? Nein, ich sage, rein nur auf Faktenbasis. Ja, ja nee, das wollen wir nicht. Ja? Das ist die Kraft der Vorurteile. Man ist schon... Man hat schon eine Meinung, bevor man überhaupt die Fakten geprüft hat. Und man ist sich so sicher, dass man die Fakten nicht zu prüfen braucht. Das ist die fürchterliche Kraft des Vorurteils. Okay, zurück zu unserem Punkt. Also der Teufel verblendet die Sichtweise, die Denkweise der Menschen. Die Bibel redet von einer Decke, die über den Nationen ist. Und ihre Sehfähigkeit ist verblendet. Lass uns einmal zu 2. Korinther, Kapitel 11 gehen. 2. Korinther, Kapitel 11. Wir haben schon einen Vers daraus angeschaut, ganz am Anfang. Als ich gesprochen habe über den Eifer Gottes um die Gemeinde, weil der Vater will dem Sohn eine wunderschöne Braut bereiten, die angemessen ist für seinen Sohn. Paulus sagt, ich eifere um euch mit Gottes Eifer, Vers 2, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor dem Christus hinzustellen. Ich fürchte aber, Vers 3, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, bitte merkt ihr das Wort List, wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Das Herz der Braut wird hier beschrieben mit Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Das ist das Herz der Braut. Und der Angriff des Teufels geht auf dieses Ziel, dieses Herz zu verderben. Diese Gesinnung, diese Einstellung zu zerstören. Der Teufel hat kein Problem damit, dass Leute irgendwie noch an Gott glauben, aber dass ihr Herz in dieser Einfalt ist. Ja? Und Einfalt bedeutet, wenn du das nachschlägst im Griechischen, Und jeder von euch kann das. Ja? Ich kann auch nicht Griechisch. Vorhin haben wir Griechen kochen und sonst gehabt, aber Griechisch können wir nicht. Wir essen nur Griechisch. Aber man kann ein Lexikon lesen, was auf Deutsch geschrieben ist, was griechische Wörter auf Deutsch erklärt. Einfall im Griechischen bedeutet Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Geradheit. Das ist das Herz der Braut gegenüber Christus. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Geradheit. Das ist das Herz, das wir haben sollen, und das ist das Herz, das der Teufel stehlen will. Er will die Aufrichtigkeit, die Ehrlichkeit und die Geradheit gegenüber Christus stehlen. Wenn wir danach noch in die Gemeinde gehen, da hat er kein Problem mit. Da muss er nicht noch weiterarbeiten und uns zu motivieren, du brauchst gar nicht mehr in die Gemeinde gehen. Wenn das Herz verdorben ist, weggezogen ist von der Ehrlichkeit gegenüber Christus, haben wir uns disqualifiziert, zur Braut zu gehören. Und das ist das Ziel. Der Teufel ist voller Hass gegen Gott. Er kann gegen Gott im Himmel nichts tun. Aber sein ganzer Hass richtet sich auf die Braut. Er sagt, Jesus, der mich besiegt hat, ich werde alles tun, dass er keine Braut bekommt. Darum ist der Hass des Teufels auf die Herzen der Gläubigen gerichtet. Verstehst du, wie ernst das ist? Das ist der Kampf, in dem wir sind. Um den geht es. Und diesen Kampf müssen wir gewinnen, wenn wir tatsächlich dann die Braut sein wollen. Diesen Kampf müssen wir kennen und gewinnen. Und dann werden wir zur Braut gehören. Halleluja. So, also ihr versteht, das ist der Angriff des Teufels. Jetzt, wie findet dieser Angriff statt? Wie versucht es der Teufel? Was ist die List, von der Paulus hier spricht? Die List, wie Eva durch List verführt wurde. Was ist die List bei uns? Wie sieht der Angriff des Teufels aus? Das ist eine wichtige Frage. Und ich staune darüber, dieses Missverhältnis, wie wichtig dieses Thema ist und wie wenig darüber geredet wird. Ich staune über dieses Missverhältnis. Ja? Wenn wir alle hören, da ist ein Angriff, der Teufel ist im Gange, wir alle sollten fragen, wie sieht der Angriff aus? Wie kann ich mich schützen? Oder? Das wäre die natürliche Frage. Okay, wie sieht der Angriff aus? Wie wird das Herz weggezogen? Die Gesinnung der Aufrichtigkeit weggezogen. Vers 4. Denn wenn der, welcher kommt, du musst den Zusammenhang lesen, Kapitel 10, Kapitel 11, Kapitel 12, und dann weißt du, wovon er spricht. Paulus spricht hier von falschen Dienern, von falschen Aposteln, die durchgereist sind und die die Gemeinden verwirrt haben. Davon redet er, und deswegen sagt er, wenn der, welcher kommt, also ein falscher Diener Gottes, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangen, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Das ist eine der schockierendsten Aussagen im Neuen Testament, die ich kenne. Weil Paulus hier davon redet, dass es möglich ist, dass ein Kind Gottes, geboren aus dem Wort Gottes durch die Kraft des Heiligen Geistes, erfüllt vom Heiligen Geist, kann nach dieser herrlichen Erfahrung irgendwann zusätzlich einen anderen Geist empfangen, der nicht der Heilige Geist, sondern ein religiöser Geist. Und wenn es diesen Geist gewähren lässt, dann wird dieser Geist immer mehr das Leben, die Denkweise, die Entscheidungen, die Werte und den Lebensstil dieses Kindes Gottes prägen und wegziehen. Wie hast du den Heiligen Geist empfangen? Du hast das Evangelium von Jesus gehört, die Botschaft über, wer ist Jesus von Nazareth und was hat er für dich getan? Du hast das geglaubt, du bist umgekehrt, hast deine Knie gebeugt, hast gesagt, ich kehre um von meiner Unabhängigkeit, Jesus sei du mein Retter und mein Herr, und so hast du den Heiligen Geist empfangen. Und auf dieselbe Art und Weise kann ein Kind Gottes einen anderen falschen Geist empfangen. Es hört eine Botschaft über einen anderen Jesus, der nicht der Jesus ist, den Paulus gepredigt hat. Und es hört die Botschaft von einem anderen Evangelium, das nicht Paulus gepredigt hat. Und wenn wir einer Botschaft lauschen und uns hingeben, eines anderen Jesus und eines anderen Evangeliums, werden wir einen anderen Geist empfangen. Und die schlimmste Frucht dieses religiösen Geistes ist, dass wir dann nach einer gewissen Zeit der Gewöhnung bereit sind, Dinge zu tun, die total gegen das Wort Gottes sind, ohne dass irgendein Gewissen sich bei uns rührt. Wir werden nicht irritiert. Da ist nichts mehr in uns, was sagt, hey, was du jetzt sagst, was du jetzt tun willst, was du hier planst, das ist nicht von Gott. Lass die Finger davon. Da ist keine warnende Instanz mehr in uns, sondern wir haben Frieden. Und dieser Friede kommt von Satan. Wie viele Male habe ich Gespräche gehabt mit Leuten, die dummes Zeug machen und ihr Argument, ich sage, hey, das geht nicht, das kann nicht sein, du musst aufhören, das ist nicht von Gott, ja. Zum Beispiel, junge Leute leben zusammen, ohne verheiratet zu sein. Und du hörst von ihnen, aber wir haben Frieden darüber. Ich sage, wenn du Frieden hast über etwas, was Gott verbietet, kommt dieser Friede aus der Hölle. Wie kannst du so etwas sagen? Das ist ja unglaublich, wie du mich wieder beleidigst. Ja. Natürlich ist das von Gott. Wir glauben ja an Jesus. Ja, aber an welchen Jesus? Glaubst du an den Jesus, für den das Wort heilig war? Der sagt, das Wort kann nicht gebrochen werden. Glaubst du an diesen Jesus? Oder an welchen Jesus glaubst du? Ja, definier mir mal, was du meinst mit Jesus. Wer ist der Jesus, an den du glaubst? Ist es der Jesus, der glaubt, dass alle Schrift heilig und unantastbar ist, dass sie von Gott ist? Ist es der Jesus? Ja. Oder ist es der Jesus von irgendwelchen anderen Leuten? Einer der führenden evangelischen deutschen Theologen hat vor einigen Jahren in einem Interview hat gesagt, wenn Jesus heute leben würde, er würde höchstwahrscheinlich Homosexuelle trauen. So, wenn ich das lese, weiß ich, er redet von einem anderen Jesus als von meinem Jesus. Ja? Woher weiß ich das? Weil der Jesus, an den ich glaube, ist der Jesus, den Paulus gepredigt hat. Und der Jesus, den Paulus gepredigt hat, hat das Wort geachtet. Der glaubt zum Beispiel an die Schöpfung und nicht an die Evolution. Und er glaubt, dass die Ehe nicht ein Gesellschaftsvertrag ist, sondern dass die Ehe von Gott ist. Und dass die Ehe unauflöslich ist und dass Gott Scheidung hasst. Das ist mein Jesus. Und mein Jesus glaubt, dass alles das Böse ist, was das Wort Gottes böse nennt. Weil er ist das Wort. So, wenn heute einer andere Standards aufstellt und dabei von Jesus redet, dann kannst du wissen, er meint einen anderen Jesus. Und wir sind gut beraten, bei vielen Konferenzen und vielen Seminaren und vielen Angeboten mal zu schauen, von welchem Jesus redet dieser Mann überhaupt? Was für einen Jesus hat er eigentlich? Und du wirst erstaunt sein, wie viele Dinge, die heilig und unantastbar waren für Paulus, heutzutage längst preisgegeben werden. Und die Leute Dinge erzählen, die haben mit dem Jesus von Paulus überhaupt nichts zu tun. Und wir denken, nehmen wir ein Beispiel, wir denken, Taufe, komm, das ist ein Theologenstreit, was geht uns das an? Ihr Lieben, Taufe, ob du nun mit Wasser ein Baby besprengelst oder einen Erwachsenen untertauchst, das sind theologische Feinheiten. Millionen von Menschen in unserem Land und Hunderte von Millionen von Menschen weltweit werden Sonntag für Sonntag belogen mit der Lüge, sie seien Kinder Gottes und sie kommen in den Himmel. Weil ihnen einmal drei Tropfen auf die Stirn gesprenkelt wurden. Und die Kirchen lehren, durch die Taufe bist du wieder geboren und gehörst zur Kirche und gehörst zum Reich Gottes und bist Kind Gottes. Wieso regt das keinen auf? Wir regen uns über alle möglichen Dinge auf. Da wird ein Bahnhof gebaut und eine wollen nicht und es gibt Straßenschlachten. Von der Geschichte her, wir sind Protestanten, ihr Lieben. Und warum heißen wir Protestanten? Weil da mal welche protestiert haben. Deswegen heißen wir Protestanten. Gegen was hat Luther protestiert? Gegen die Lügen eines verruchten, korrupten Papstsystems. Dagegen hat er protestiert und hat gesagt, nein, nur die Schrift. Und die Schrift sagt, nur durch Glaube wird man errettet, nicht durch fromme Werke. Und deswegen heißen wir heute noch Protestanten. Aber wenn Protestanten nicht mehr protestieren, dann warum heißen sie Protestanten? Und wir müssen gegen Lüge protestieren. Wir müssen sagen, Ich liebe Jesus so sehr, dass ich es nicht ertragen kann, dass über meinen Jesus Lügen erzählt werden. Ich kann es nicht ertragen. Ich bin nicht bereit, das hinzunehmen, dass über meinen Jesus Lügen erzählt werden. Damit zeigen wir, dass wir seine Leute sind. Damit zeigen wir, dass wir ihn ehren. Ja? Wenn du eine Freundin hast, ja, und irgendjemand beleidigt in deiner Gegenwart deine Freundin, und du hältst die Klappe, dann frage ich mich, wie sehr liebst du sie? Verstehst du? Oder macht es keinen Sinn? Wenn jemand eine Freundin beleidigt, dann steigt dein Adrenalinspiegel. Du sagst, wir gehen mal vor die Tür. Und wenn wir die Achsel zucken und sagen, naja, das ist auch eine Meinung. Ihr Lieben, dann fragt sich, ja, was ist jetzt hier Liebe? Und wenn wir nicht treue Zeugen der Wahrheit sind, Jesus war der treue Zeuge der Wahrheit. Und er hat gesagt, ich liebe Wahrheit, weil das kommt vom Himmel und das ist meine Identität, das ist mein Vater. Ich liebe das so sehr, dass ich lieber mein Leben verliere, als dass ich das preisgebe. Und wenn wir Jesus lieben, sind wir seine Nachfolger, nein, seine Nachahmer. Und wir sind auch treue Zeugen der Wahrheit. Treue Zeugen der Wahrheit. Im Alltag, da wo Gott uns hingestellt hat. Und wir werden das nicht ertragen, dass über unseren Jesus Lügen erzählt werden. Ja? Also in dieser Gemeinde gibt es eine funktionierende Ältestenschaft. Stell dir vor, ich stelle mich hier hin und ich sage hier, also Jesus ist der beste Weg zum Vater. Da würden nach kurzer Beratungszeit die Ältesten aufstellen, sagen, Entschuldigung, wir möchten einmal, liebe Gemeinde, die Predigt hier unterbrechen und wir müssen einen ganz wichtigen, zentralen Punkt korrigieren. Jesus ist nicht der beste Weg, Jesus ist der Weg, der einzige Weg. Sie würden es nicht akzeptieren, wenn ich mich hier hinstelle und diese fundamentale Wahrheit über Jesus in Lüge verkehre. Ist es so? Egal wer hier steht, sie sagen, ohne Ansehen der Person, Wahrheit muss Wahrheit sein. Wir dürfen die Gemeinde nicht betrügen, wir dürfen der Gemeinde hier nicht was vorsetzen, was einfach total irreführend ist. Weil wenn du sagst, er ist der beste Weg, sagst du damit, es gibt andere Wege. Das ist, was Sprache, wenn Sprache etwas bedeutet, dann das. Okay? So, wie ist es dann möglich, dass Tausende und Zigtausende und Millionen auf der ganzen Welt, die sagen, ich liebe Jesus, begeistert sind über ein Buch, in dem genau das steht? Wie ist das möglich? Ich kenne nur eine Erklärung. Ihre Liebe zu Jesus ist lasch und lau und gleichgültig. Und es macht ihnen nichts aus, dass über ihren Jesus handfeste Lügen erzählt werden. Hallo? Hallo? Okay. Also, kommen wir zurück zu dem Punkt. Der Teufel arbeitet, indem er Lügen bringt über Gott. Und wenn Lügen angenommen werden, kommt ein Lügengeist und vernebelt die Leute und sie verlieren jegliche Peilung, jegliche Unterscheidung. Und nachher haben sie so eine Idee, naja, Hauptsache der Name Jesus wird genannt, dann ist schon alles gut. Aber die Bibel sagt, es kann der Name Jesus genannt werden und es ist trotzdem der Weg ins Verderben. Es muss der Jesus der Bibel sein, es muss das Evangelium sein, das Paulus gepredigt hat. Und nicht irgendein anderes Pseudo-Evangelium. Und Paulus war darin so klar und so massiv, dass er heute in die pluralistische christliche Landschaft überhaupt nicht reinpasst. Er hat gesagt, wenn jemand ein anderes Evangelium verkündet, als was ich verkündigt habe, also Paulus, der sei verflucht. Ja, wie willst du diesen Beitrag irgendwie einordnen als Beitrag zum versöhnenden Gespräch der Konfessionen? Und niemand wird sagen, oh, schön, ja, der Gedanke fehlte uns noch. Das ist so der letzte Farbtupfer. Das rundet das Bild ab. Nein, das rundet nicht das Bild ab, das stellt diesen ganzen Ökumene-Zirkus total in Frage. Hallo? Ist es so? Auf diesen Veranstaltungen hätte Paulus seine Predigt nicht zu Ende gebracht, glaub es mir. Weil er so messerscharf ist und du musst dich entscheiden. Es gibt bei Paulus nur zwei Möglichkeiten. Entweder der ist völlig durchgedreht, gehört eingesperrt, ist gemeingefährlich, oder er hat solche Gewissheit durch Offenbarung vom Himmel, dass er weiß, was er weiß und dass er sagt, was er weiß und dass niemand ihn davon abbringen kann, egal was es ihn kostet. Und du musst dich entscheiden, was für einer Paulus war. War das ein Irrer, der in die geschlossene Abteilung gehört, oder hat er Offenbarung vom Himmel gehabt? Offenbarung macht dich kühn. Offenbarung macht dich unerschütterlich. Du weißt, dass du weißt. Und wenn die ganze Welt aufsteht und was anderes erzählt, du hast Offenbarung und du stehst für Gott. Und wir haben zu viele Trittbrettfahrer, die hängen sich an jemanden, von dem sie hoffen, er kennt Jesus. Du musst Jesus selber kennen. Du musst das Wort kennen. Du musst seine Gedanken kennen. Und dann hast du einen Standpunkt über Bücher, Filme oder Ideen oder Lehren oder Strömungen oder Bewegungen. Du weißt, wo du stehst. Weil der Heilige Geist da ist und du hast keine Angst, als komisch und als Sektierer und als intolerant oder irgendetwas genannt zu werden. Okay, wir sind in einem Kampf und wir kämpfen gegen Lügen. Jesus zu folgen heißt, in einem Kampf zu sein gegen Lügen, Lügen über Gott. 2. Korinther 10, 4 bis 5, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Ein Kampf in der unsichtbaren Welt gegen was? Gegen Höhen. Und was ist die Aufgabe der Höhen? Die Erkenntnis Gottes zu verhindern. Der Sinn von Höhen, die der Teufel etabliert hat, ist die Erkenntnis Gottes zu verhindern. Warum? Ja, das haben wir am Anfang erklärt. Wenn man Gott erkennt, kommt man in Frieden. Wenn man Gott erkennt, kommt man in Abtrennung oder Absonderung von der Welt. Wenn man Gott erkennt, kommt man in ein williges Herz. Wenn man Gott erkennt, kommt man in Frieden. Und all diese Dinge. Und der Teufel will das verhindern und darum bringt er ein falsches Bild von Gott. Und wir kämpfen gegen die Höhen. Warum? Die Höhen sollen runter, dass erstmal unsere Leute in der Gemeinde Klarheit haben und sagen, hey, hier ist saubere Luft. Wenn wir anbeten, hier ist Jesus und ich kann ihn sehen, ich kann ihm Fragen stellen und er antwortet und er ist bei mir und alles ist so klar. Aber dann geht es noch weiter. Wir beseitigen auch Höhen für andere Menschen, die Gott noch gar nicht kennen. Wir ebnen den Weg, dass sie Gott kennen können. Und das tun wir auf eine ganz interessante Art und Weise. Lass uns einmal von Paulus lernen, Apostelgeschichte 26, Vers 17. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende. Das ist schon interessant, ja? Also er soll zu Nationen gesandt werden, aber bevor er zu denen gesandt wird, muss er erstmal abgesondert werden. Er muss aus diesem System, aus dieser Sichtweise, aus dieser Denkweise, aus dieser Lebensphilosophie, er muss aus diesen Dingen rausgenommen werden, damit er dann effektiv dort ihnen etwas geben kann. Was will er ihnen geben? Ihre Augen zu öffnen. Vorhin haben wir gelesen, 2. Korinther 4, 4, was macht der Teufel? Er macht den Sinn, er verblendet den Sinn, dass sie nicht sehen. Der Teufel macht blind. Das Evangelium geht um, blinde Augen werden sehen. Das ist das Evangelium. Ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Bevor Menschen sich bekehren können, müssen ihnen die Augen aufgetan werden. Niemand kann sich bekehren, wenn ihnen nicht die Augen aufgetan werden. Die Augen über Gott und über ihren eigenen Zustand. Weil Bekehrung setzt voraus, ich weiß, ich bin verloren, ich bin ein hoffnungsloser Fall, ich bin auf dem Weg in die Hölle und niemand wird mich davon bewahren. Und dann sehe ich, da ist das Evangelium, da ist das Kreuz. Jesus hat meinen Platz eingenommen. Er wurde zum Fluch für mich, damit ich den Segen empfangen kann. Er hat meinen Platz genommen. Und dann sage ich ja dazu. Genau das war meine Bekehrung. komme aus einem finsteren, bösartigen, gemeinen, schmutzigen Hintergrund und ich habe eine Offenbarung, eine Vision gehabt von Jesus. Das Erste, was er mir gezeigt hat, war mein Leben. Und mein Leben ging wie ein Film an mir vorbei und ich habe gesehen, was für ein böser Mensch ich war, wie viel ich kaputt gemacht habe, wie ich Menschen in Drogen verführt habe und all diese furchtbaren Dinge, die da gewesen sind. Ich habe meine Schuld gesehen und die Schuld hat mich so gedrückt, dass ich nicht mehr stehen konnte. Ich lag auf dem Boden und ich hatte das Gefühl, die Alpen ruhen auf meinen Schultern. Es ging mir schlecht und ich wusste nicht, wie ich das Zeug loswerde. Das hat mich so gedrückt und ich habe geschrien zu Gott. Und dann habe ich Jesus am Kreuz gesehen. Und kein Theologe und kein Evangelist oder irgendein Mensch hat es mir erklärt. Ich sah Jesus am Kreuz und ich wusste, er hängt dort für mich. Ich kannte den Bibelvers nicht, aber das war die Botschaft, die ohne Worte kam. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden haben. Ich habe verstanden, er hat meinen Platz eingenommen. Ich gehöre hingerichtet. Ihr Lieben, es gibt so viele Gläubige, die im Herzen nicht glauben, dass sie hingerichtet gehören. Wer nicht glaubt, dass er zu Recht hingerichtet gehört, kann nicht das ewige Leben ergreifen. Das ist das Problem mit der modernen Evangelisation. Kommt zu Jesus, der macht alles schön, aber die Leute kommen und sind nicht zerbrochen, haben nicht kapituliert. Und dann kommen sie mit all den Ansprüchen und Forderungen in die Gemeinde und denken, in der Gemeinde geht es weiter wie im Taubenzüchterverein und sie streben nach Macht, Positionen und Einfluss. Und das ganze Spiel geht alles weiter, was vorher in der Welt war. Aber wenn wir zerbrochen sind, wenn wir erkennen, wir haben es vermasselt, wir verdienen die Hölle. Wir haben keinerlei Rechte, keinerlei Anspruch mehr. Und dann kommt Gott und sagt, ich erlasse dir deine Strafe. Dann kannst du jubeln über Vergebung. Dann kannst du jubeln über Gottes Kind sein. Und ich sah das Kreuz und ich habe nur ein, das war mein Gebet zur Errettung. Danke. Ich habe nur Danke gesagt. Ich sah Jesus am Kreuz. Ich habe verstanden, durch den Heiligen Geist, für mich hängt er dort. Und ich habe gesagt, danke. Das war alles. Und dieses Alpenmassiv oder Himalaya ist runtergerutscht von meiner Schulter und ich wusste, ich bin zu Hause. Ich kannte die Terminologie nicht, aber ich wusste, jetzt fängt das an, wofür ich gemacht bin. Ich bin nach Hause gekommen. Ein neues Leben fängt an. Das war eine Nacht vom 23. zum 24. November 1974. 24. war ein Sonntag, falls es wichtig ist für dich. Und da hat ein neues Leben angefangen. Ich habe Jesus gesehen. Man kann sich nur bekehren, wenn die Augen aufgetan werden. Wir haben so viele Pseudo-Bekehrungen. Bruder unterschreibt die Karte. Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt Teil der Familie. Du bist Kind Gottes. Und nichts ist passiert. Keine Buße, nichts. Und er geht nach Hause und eine Woche lang, naja, wenn das jetzt das neue Leben ist, also so prickelnd ist das auch nicht. Ja? Wenn jemand sich bekehrt hat, du musst nicht hinterher telefonieren, bitte denk dran, du bist jetzt Kind Gottes, am Sonntag haben wir Gottesdienst, kannst du es einrichten, komm doch bitte. Wenn jemand sich bekehrt hat am Montag, dann fragt er noch Montagabend, und wann kommen wir wieder zusammen? Wann ist das nächste Meeting, wo wir Jesus sehen? Das ist Bekehrung. Da ist Hunger da. Ich will jetzt Gott kennenlernen. Ich will verstehen, wofür ich gerufen bin und was es bedeutet, ihn zu lieben. Das ist Bekehrung. Und bevor Menschen sich bekehren, müssen die Augen aufgetan werden. Das heißt, Paulus hatte die Vollmacht, die Werke des Teufels rückgängig zu machen. Der Teufel macht die Augen zu, damit sie Jesus nicht sehen und sich nicht bekehren. Und dann kommt Paulus und macht die Augen wieder auf. Das ist Vollmacht. Das ist der Auftrag der Gemeinde. Das ist unser Auftrag. Lass uns gehen zu einer Schriftstelle, die euch sicherlich vertraut ist, Apostelgeschichte 15. Vers 16. Danach will ich umkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Und die Apostel haben sich selber oder die Gemeinde gesehen als wir sind die Wiederherstellung der Hütte Davids. Gemeinde hat einen Auftrag, Hütte Davids zu sein. Das ist Gemeinde. Was bedeutet Hütte Davids zu sein? Es bedeutet, etwas zu tun, was auch immer. Aber als Ergebnis davon werden die Menschen den Herrn suchen. Menschen werden den Herrn suchen. Etwas passiert in der Hütte Davids und Leute, die Gott nicht kennen, fangen an, den Herrn zu suchen. Das ist der Auftrag der Gemeinde. Wie fangen sie an, den Herrn zu suchen? Weil wir mit ihren Augen handeln. Wir tun etwas mit ihren Augen. Und sie fangen an zu ahnen, sie fangen an zu begreifen. Da gibt es einen Grund, warum sie gemacht sind. Da gibt es einen Gott, der nach ihnen fragt. Da gibt es einen Gott, der sie nach Hause ruft. Es kommt ihnen in den Sinn. Und dann fangen sie an zu suchen, dann fangen sie an zu fragen, dann fangen sie an, zu den richtigen Kanälen zu springen im Fernsehen oder ein Traktat, was auf der Straße jemand hingeworfen hat, einfach aufzunehmen und zu lesen. Ja. Es kommt durch das Handeln der Hütte Davids. Hütte Davids ist Gottes Art, an den Nationen, an denen, die Gott nicht kennen, zu handeln. Und zwar auf eine solche Weise, dass die Augen aufgetan werden und sie anfangen, nach Gott zu suchen. Vor diesem Ereignis, was ich euch beschrieben habe, wo ich das Kreuz gesehen habe, ich war ein Philosoph und liebte zu diskutieren. Und ich traf meine Kumpels, die aus der Drogenszene ausgestiegen waren, die Christen geworden waren, und ich liebte es, die unter dem Tisch zu diskutieren. Wir haben stundenlang diskutiert. Und irgendwann haben sie aufgegeben. Und haben gesagt, komm, das habe ich euch später erfahren. Das lohnt nicht mehr. Das bringt nichts, mit dem sich zu beschäftigen. Wir hören jetzt auf, für ihn zu beten. Und zwei Schwestern waren echte Protestanten und haben protestiert. Und gesagt, nein, wir beten weiter, bis der Herr ihn erwischt. Zwei Schwestern haben gebetet. Die Jugendgruppe hat aufgegeben, aber zwei Schwestern haben gebetet. Und aufgrund ihres Gebetes, weißt du, was passiert ist? Ich sitze in meinem Bauernhaus, der hat diesen Traum, Love and Peace, die neue Gesellschaft. Der ganze Traum war zerbrochen, alle waren ausgezogen, ich wohnte alleine in dem Haus, nur mit meinem Kater und meinem Herrn, mein Hund, der hieß Ernst. Weil der Ernst war, weil der depressiv war, so wie ich, und darum hieß der Ernst. Und es war kalt und ich hatte kein Geld für Kohlen und ich ging auf den Boden und holte Holz. Und da war ein Bild und ich wollte das Bild zerbrechen und dieses andere Holz in den Ofen schieben, um ein bisschen warm zu haben. Und da war ein Bild. Und bevor ich das zerbreche, sehe ich, das ist gar kein Gemälde, da steht was geschrieben. Und ich nehme dieses Bild und lese das. Und da stand, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und als ich das gelesen habe, das war, als wenn ein Hammer mir geradewegs einen auf den Kopf geballert hätte. In einem Augenblick wusste ich, es gibt Gott. Ich habe hochgeguckt. Ich dachte, ich würde ihn jetzt sehen. Ich wusste, das ist nicht ein Verschen von irgendeinem Menschen. Ich wusste, das ist Gott, der jetzt zu mir redet. Er schaut jetzt auf mich und er ruft mich. In einem Augenblick wusste ich das. Wieso wusste ich das? Weil zwei Schwestern gebetet haben. Herr, öffne ihm die Augen, rede zu ihm, erwisch ihn, pack ihn, ergreif ihn. Und durch Gebet hat Gott an mir gehandelt. Hätte ich den Bibelvers ohne Gebet vorher gelesen oder irgendwann, hätte ich gedacht, ach, wieder so ein religiöser Quatsch. Es braucht das Wirken des Heiligen Geistes, damit die geschriebene Wahrheit auf einmal der Hammer wird, auf einmal das Schwert wird, auf einmal die Berührung wird. Was sagten die Jünger von Emmaus, als sie mit Jesus gingen, ohne zu wissen, dass es Jesus war? Brannte nicht unser Herz, als er uns die Schriften öffnete? Sie wussten nicht, dass es Jesus war, aber sie haben sich erinnert, da war so ein Brennen in uns. Er hat uns erklärt, was das Wort bedeutet. Das ist der Dienst, den Gott tun will, um Menschen zu erreichen. Und diesen Dienst tut heute die Gemeinde mit dem Heiligen Geist. Wir handeln an Nationen, an Ungläubigen, die wir noch nicht einmal kennen vielleicht. Auch zum Teil mögen es auch Leute sein, die wir kennen. Und wir tun etwas, um ihnen zu helfen, die Höhen wegzubekommen, damit sie Gott sehen können. Die Höhen in ihrem Leben, Philosophien, Ideen, kranke Gedanken, verkehrte Ansichten über das Leben, über sich selbst, über Gott, diese Höhen verhindern, dass sie Gott sehen. Höhen, die sich erheben gegen die Erkenntnis Gottes. Und wir haben Waffen, diese Höhen runterzureißen. Dafür sind uns mächtige Waffen gegeben, Höhen runterzureißen. Ich las einmal auf eine Stoßstange von einem Auto diesen Aufkleber. Weg mit den Alten, wir fordern freie Sicht aufs Mittelmeer. Und so ist das. Weg mit den Höhen. Wir fordern, dass die Menschen endlich mal Gott sehen können. Die Höhen müssen runter. Die Höhen sind das Problem. Wir denken, oh, die Leute sind so weltlich, die wollen sich nicht bekehren. Die interessieren sich für MTV und für dies und für das und für jedes. Ihr Lieben, der Grund, warum sie sich nicht bekehren, sind die Höhen. Sie können gar nicht. Und dann sagen wir, sie wollen nicht. Und wenn wir denken, sie wollen nicht, dann brauchen wir nicht mehr zu evangelisieren. Die wollen mehr, als wir denken. Aber sie können nicht. Diese Höhen müssen weg. Und wir haben mächtige Waffen bekommen, diese Höhen runterzureißen. Und diese Waffen müssen wir kennen und dann müssen wir diese Waffen einsetzen. Psalm 8. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, den du deine Hoheit gelegt hast auf die Himmel. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, um deiner Bedränger willen, um zum Schweigen zu bringen den Feind, den Rachgierigen. Gott hat den Kindern eine Macht gegeben und die Macht ist im Mund. Und was tut diese Macht? Die bringt den Feind zum Schweigen. Der Feind redet. Als ich da auf Drogentour war und dann ausgeflippt bin und auf dem Horrortrip war und nicht mehr runterkam, ein Chor von Dämonen hat mich begleitet und hat mir ins Ohr gesungen. Gib auf, es ist vorbei, es wird nichts mehr, du kannst dich erhängen, du kannst dich erschießen, es ist vorbei, dein Leben ist zu Ende. Das haben sie gesungen auf eine solche hämische, böse, gemeine, hässliche Art und Weise. Das ist, was der Teufel tut. Er textet die Leute zu mit Lügen. Und wenn wir es schaffen, den Feind zum Schweigen zu bringen, kann mal der normale Verstand wieder einsetzen. Und wir haben eine Waffe, den Feind zum Schweigen zu bringen. Und diese Waffe ist in unserem Mund. Und viele wissen nichts von dieser Waffe und gebrauchen sie nicht wirklich im Glauben. Das ist diese Macht, die Gott in unseren Mund gelegt hat. Jesus nimmt diesen Vers und zitiert ihn, aber interessanterweise verändert er den Vers. Und man könnte denken, ja, hat er in der Sonntagsschule nicht richtig aufgepasst, hat er den Vers falsch gelernt. Nein, er hat aufgepasst, weil er ist das Wort, er kennt das Wort, keine Sorge. Er kennt das Wort, aber er ändert das Wort und sagt, die Macht aus dem Mund der Kinder ist Lob. Die Macht ist Lob. Also das bedeutet, Lobpreis der Versammlung, der Gemeinde, ist eine Waffe gegen den Feind. Viele, viele Leute wissen das nicht. Und viele, viele Gemeinden machen Lobpreis vor der Predigt, damit ein bisschen Stimmung ist. Die Herzen aufgehen oder die Portemonnaies aufgehen oder irgendwie so etwas. Aber wenn wir wissen, wer wir sind, wenn wir wissen, was die Hütte Davids ist, dann wissen wir, das Zentrum unseres Gottesdienstes ist, wir dienen Gott. Darum heißt es auch Gottesdienst. Wir dienen Gott. Das ist so schade, wenn Leute mit falscher Einstellung kommen und ihnen ist der Lobpreis zu lang und sagen, wann kommt endlich der Hauptteil? Ich sage, du hast ihn verpasst. Der Hauptteil war schon. Wir dienen Gott, wir sind Könige und Priester und wir müssen glauben, dass wenn wir tun, was die Bibel sagt, Gott wird tun, was er versprochen hat. Gott zeigt sich in seiner Macht, wenn wir ihn erheben, wenn wir erklären, wer er ist, wie er regiert, welche Macht er hat, dass er der Allerhöchste ist, dann kommt Gott und er erfüllt das Wort seiner Knechte. Er lässt das passieren, was wir glauben und was wir erklären. Gott erfüllt das Wort seiner Knechte. Gott regiert im Himmel, aber nicht notwendigerweise in Bielefeld. Aber wenn wir ihn hier erheben, dann zeigt sich hier seine Macht, hier seine Stärke. Und das ist, was wir wollen. Wie im Himmel, so auf Erden. Darum geht es. Der Wille Gottes soll auf der Erde geschehen, wie er im Himmel geschieht. Und das liegt an uns und nicht an Gott. Viele sind gelähmt von einer falschen Sicht über die Souveränität Gottes. Sie sagen, ja, wenn Gott etwas tun will in dieser Stadt, ja, dann wird er es ja tun. Und wenn nichts zu sehen ist, ja, dann will er wohl offensichtlich nicht. Das ist eine total falsche Sichtweise. Gott will, aber er braucht uns. Wir sind Partner. Wir machen die Tür auf. Wir sagen, Wille Gottes geschehe im Himmel, genauso auch hier auf der Erde. Wir machen die Tür auf für Gott. Wenn wir glauben, es passiert etwas, wenn wir den Herrn erheben, werden wir ganz anders singen, als wenn, kommt Freunde, jetzt ist Lobpreis dran, damit wir dann nachher die Predigt hören. Ganz anders. Wir müssen glauben an das, was wir tun. Wir müssen glauben, dass passiert, was die Bibel sagt. Eines der mächtigsten Schriftstellen in diesem Zusammenhang ist Psalm 68. Komm, das schlagen wir mal auf. Psalm 68. Gott wird sich erheben. Es werden sich zerstreuen seine Feinde und die ihn hassen, werden fliehen vor seinem Angesicht. Wie Rauch auseinandergetrieben wird, so treibst du sie auseinander. Wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt, so werden die Gottlosen umkommen, die dämonischen Mächte, die Fürsten über dieser Region vor dem Angesicht Gottes. Aber freuen werden sich die Gerechten. Sie werden jauchzen vor dem Angesicht Gottes und jubeln in Freude. Dasselbe Angesicht Gottes bringt das Volk Gottes zum Jubeln und bringt dem Feind Gottes in Panik. Gott kommt in zweifacher Weise. Er ermutigt uns, wir sehen ihn als regierend, als in Macht, in Autorität. Unser Leben ist in seiner Hand, alles ist gut. Wir haben das Buch bis zu Ende gelesen, das Ende wird herrlich. So, das gibt uns Kraft, durch diese schwierigen Zeiten durchzugehen. Es ist schon alles gelaufen, ihr Lieben. Der Tod liegt hinter uns. Wer an ihn glaubt, ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Der Tod ist hinter dir. Den Sensemann wirst du nie treffen. Niemals wirst du ihn treffen. Dein Herz hört vielleicht auf zu schlagen, wenn Jesus nicht vorher kommt und uns lebendig nimmt. Dein Herz hört auf zu schlagen und dein Puls hört auf zu schlagen. Aber im selben Augenblick bist du bei Jesus. Das ist, was die Bibel sagt. Den Sensemann wirst du nie treffen. Die Verabredung mit dem Tod ist gecancelt. Du wirst den Tod nicht sehen. Weil du vom Tod zum Leben hindurchgedrungen bist. So, von wo an, wo wir jetzt sind, das kann nur noch herrlicher werden, das kann nur noch besser werden. Der Tod ist hinter uns. Und durch den Heiligen Geist wird das am Ende eine Realität sein. Und dann haben wir die Christen von Römer 8, die vor nichts Angst haben. Die in all dem überwinden, die sich vor nichts mehr fürchten. Vor keinem Gefängnis, vor keine Bedrohung, vor keinem Gericht, vor keiner Einschüchterung, die vor nichts mehr weichen. Weil sie in einer Dimension leben, wo der Tod keine Bedrohung mehr ist. Der Tod hat keine Macht mehr über uns. Wir sind frei. Und deswegen können wir unser Leben geben, weil wir wissen sowieso, wo wir landen werden und wie es sein wird. Ihr Lieben, dahin kommen wir. Und wenn die Gemeinde weiß, was in der unsichtbaren Welt passiert, dann sucht sie Gott, sie erhebt Gott. Ja, das ist jetzt die praktische Schlussfolgerung aus diesen Versen. Vers 5. Singt Gott, spielt seinem Namen. Ja, wir singen ihm, wir spielen seinem Namen, wir machen Bahn. Wir machen Bahn für Gott. Und wenn er kommt, kommt er zum Jubel für uns und zum Schrecken unserer Feinde. Und was tun die Feinde? Sie fliehen vor seinem Angesicht. Die mächtigste Waffe, die Gott uns gegeben hat, als Gemeinde, als Kinder Gottes, ist die Gegenwart Gottes. Das ist die mächtigste Waffe. Und wir kämpfen einen indirekten Kampf. Ja, ich kenne Christen und Gemeinden, die fokussieren sich auf den Teufel und sind immer am Beten gegen den Teufel und schreien den Teufel an und beten in Zungen gegen den Teufel und haben diese Dinge. Ich sage immer, das sind diese Kalaschnikow-Gebete. Das hört sich so furchtbar an. Es ist so ein Geratterer und es ist so hässlich. Ich sage, hallo, wenn du eine Sprache betest, ist eine Sprache der Liebe. Es ist eine Sprache der Ehrfurcht, der Anbetung. So, tu mal ein bisschen einen Wohlklang in deine Stimme. Wie du in Sprachen redest, entscheidest du. Du kannst singen, du kannst flüstern, du kannst schreien. Und du kannst das Gefühl haben, du jagst da irgendwie Teufel durch die Prärie. Oder du kannst das Gefühl haben, ich stehe vor Gott und gebe ihm mein Herz und sage ihm, was ich mit meinem Verstand nie ausdrücken kann. Ich bete ihn an, ich ehre ihn, ich liebe ihn. Ja? Lass uns doch nur mal beim Sprachengebet daran denken, wir sagen Worte der Liebe. Das ist nicht mechanisch, das ist nicht hart, das ist nicht ratatatatatatatat, ja, sondern da ist Hingabe drin, da ist Dankbarkeit, da ist Bewunderung drin. Wenn wir nur lernen, so Gott zu ehren, ich sage dir, der Heilige Geist wird so viel mehr kommen. Ja. Und wir kämpfen einen indirekten Kampf. Gott kommt und Gott erschreckt unsere Feinde, aber er tut es. Er erschreckt unsere Feinde. Aber wir brauchen, und das ist das ganze Ding, eben, was wir lernen bei Hütte Davids, wir brauchen diesen Glauben, wenn wir zusammenkommen. Unser Lobpreis hat zwei Richtungen. Wir preisen Gott, aber wir glauben und wir wissen, weil Gott es in seinem Wort sagt, dass es eine Wirkung auf die dämonischen Mächte in der Himmelswelt hat. Und wir freuen uns, dass wir privilegiert sind, sie wieder zu quälen. Wir quälen sie, indem wir davon reden, wer Jesus ist. Er ist der Allerhöchste. Er regiert. Er hat alle Macht. Niemand ist ihm gleich. Er ist unvergleichlich. Er ist auf dem Thron. Sein Wille geschieht. Und wir wissen, diese Mächte sind da und müssen das alles mit anhören. Das quälen sie. Psalm 149. Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied. Ich glaube, das neue Lied im Neuen Testament ist das Singen der Gemeinde im Geist. Und da setzt alles dran, dass sie Durchbruch bekommt. Melodien zu singen im Heiligen Geist. Wo wir aufeinander hören, wo wir weiteinander höher achten als uns selbst, miteinander fließen, der Heilige Geist sich über uns bewegt. Mein Bild ist immer, wieso, kennst du Schleswig-Holstein, diese Hügellandschaft? Ja? Sind keine hohen Berge, aber Hügel und dann Felder und dann geht der Wind darüber. Schleswig-Holstein ist immer Wind. Wenn du mal Wind siehst, wie durch ein Kornfeld geht, dann kannst du den Wind sehen. Das ist fantastisch. Du siehst, hier ist jetzt so eine Windböe und die streicht über diesen Teil des Feldes und dann macht die Windböe eine Kurve und du siehst, das ganze Feld bewegt sich mit dem Wind. Und das ist die Gemeinde unter der Führung des Heiligen Geistes. Und wir singen ein neues Lied, wir singen in Sprachen, lange, ausführlich, nicht 5 Sekunden, sondern 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten, halbe Stunde und das schwillt an, schwillt ab und ist ändert die Natur und wir alle merken, wow, Gott regiert hier. Niemand ist der Dirigent. Gott macht das und wir haben alles Gefühl. Wir werden bewegt vom Heiligen Geist, ihr Lieben. Das ist, was wir brauchen. Wenn der Heilige Geist uns führen darf, kommt die liebliche Macht Gottes. Die Herrlichkeit ist in der Stimme. Wir müssen uns hören, wie wir singen und wir müssen den anderen hören und wir singen geleitet und motiviert und bewegt vom Heiligen Geist. Singt ein neues Lied. Da ist die Power in ihm. Setzt alles dran, da reinzukommen. Israel freue sich seines Töpfers. Die Kinder Zions sollen jauchzen über ihren König. Loben sollen sie seinen Namen beim Reigen mit Tamburin und Zither. Sollen sie ihm spielen, denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Er schmückt die Demütigen mit Heil. Die Frommen sollen jubeln in Herrlichkeit. Jauchzen sollen sie auf ihren Lagern. Lobpreis Gottes ist in ihrer Kehle. Ist das nicht wunderbar? Und auf einmal ändert sich die Sprache. Er ist so lieblich und so schön und so angenehm. Und auf einmal wird es total kriegerisch. ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand, um Rache zu vollziehen an den Nationen, Strafgerichte an den Völkerschaften. Dämonische Mächte, Fürsten, um ihre Könige zu binden mit Ketten und mit ihre Edlen mit eisernen Fesseln, um das schon aufgeschriebene Gericht an ihnen zu vollziehen. Das ist die Ehre für alle seine Frommen. Die Aufgabe der Gemeinde ist, unter der Leitung des Heiligen Geistes als Dirigent, Gott so zu verherrlichen, dass in dem Ganzen nicht nur die Gemeinde aufgebaut wird, Gott kommen kann, seinen Thron bauen kann, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes, ja, sondern gleichzeitig der Feind terrorisiert wird, gebunden wird, gequält wird, geknechtet wird, in Panik und in Verwirrung gerät, wie Rauch auseinandergetrieben wird. Ja? Das ist nicht ein besonderer Kampf, wenn der Rauch auseinandergetrieben wird. Das ist ein kleiner Windhauch. Und der Kampf, bitte?
Ich habe noch einen eigentlichen Gedanken. Jesus sagt, dass die Kinder Himmel haben. Und nicht, dass die Dämonen euch untertan sind. Also freut euch, dass ihr Plätze im Himmel habt.
Ja.
Und okay. Also, wenn ich Kind Gottes bin, ist für mich klar, dass ich durch Gottes Kraft ich bei Finsternis herrschen kann. Also,
aber das bedeutet nicht, dass wir nicht einen Auftrag haben, gegen Mächte zu kämpfen. Unser Fokus ist das Heil. Unser Fokus ist unser König. Ja? Das ist unser Fokus. Aber trotzdem, wir leben in dem Bewusstsein, wie Paulus sagt, wir haben zu kämpfen gegen diese Mächte. Bloß wie kämpfen wir gegen die? Nicht, indem wir uns mit ihnen abgeben, sondern wir kämpfen, indem wir sagen, lassen wir doch Jesus ran. Lassen wir doch Jesus kommen. Soll doch sein Angesicht scheinen und sie terrorisieren und quälen. Wir machen Bahn, dass Gott kommen kann. Und er wird handeln an den Feinden. Und das ist Hütte Davids. Was war Hütte Davids? Eine neue Art, Gott zu ehren. Das ist die Hütte Davids. Ja, das war eine totale Revolution. Ich kann nicht darauf eingehen, das habt ihr bestimmt alle schon behandelt. Ja. Einen neuen Zugang. In der Hütte des Mose, es war Schweigen. Das Einzige, was du hörst, war das Schreien der Tiere, wenn sie umgebracht wurden. Die bricht auch voller Blut. Und da war keine Musik, kein Gesang, gar nichts. Das war eine ziemlich düstere Stimmung, würde ich sagen. Aber Hütte Davids ist Jubel, Tambourin, Reigen, Flötenspiel. Ganz locker, ganz leicht, ganz angenehm, ganz erbaulich. Und in diesem ganzen Erbaulichen kommt die Macht Gottes, die Zuchtrote des Herrn. Komm, Jesaja 30, wow. Ah, ich habe eine neue Bibel und heißt alles anders, alles verrutscht und alles nicht mehr da. Ich hab's aber. Jesaja 30, Vers 27. Siehe, der Name des Herrn kommt von weit her. Bitte achte darauf, der Name des Herrn. Was ist das Ziel des Lobpreis? Den Namen des Herrn groß zu machen. Es geht um den Namen Gottes, das heißt sein Wesen. Wer ist er? Der Name des Herrn kommt von weit her mit seinem brennenden Zorn und wuchtigen Auffahren. Warte mal. Seine Lippen sind voller Grimm und seine Zunge ist wie ein verzehrendes Feuer und sein Atem wie ein überflutender Bach, der bis an den Hals reicht. Um die Nationen zu schwingen mit dem Schwingsieb des Nichts und einen irreführenden Zaum an die Kinnbacken der Völker zu legen. Das Lied werde ich auf den Lippen haben, wie in der Nacht, in der das Fest gefeiert wird. Und Freude im Herzen, wie der unter Flötenspiel hinaufzieht, um auf den Berg des Herrn zu kommen, zum Felsen Israels. Dann wird der Herr hören lassen die Hoheit seiner Stimme und sehen lassen das Niederfahren seines Armes mit wütendem Zorn und einer Flamme verzehrenden Feuers unter Platzregen, Wolkenburg und Hagelsteinen. Ja, von der Stimme des Herrn wird Assur zerschlagen, wenn er mit dem Stock dreinschlägt. Und es wird geschehen, jeder Hieb der Zuchtrute, die der Herr auf es niedersausen lässt, erfolgt unter Tambourin und Zitterspiel. Siehst du wieder dieses Bild? Die Gemeinde freut sich und jubelt und tanzt und erhebt den Herrn. Und während wir das tun, auf der anderen Seite der Bühne, ist der Stock Gottes und er schleppt den dämonischen Mächte. Und wir sind mit Gott beschäftigt. Unser Ziel ist nicht, uns mit dem Teufel zu beschäftigen. Unser Schau ist auf Jesus. Aber wir tun Lobpreis in dem Bewusstsein, diese Mächte sind da und die hören jetzt mit. Und es berührt sie. Wir müssen glauben, dass unser Lobpreis Gottes Herz berührt. Und wir müssen glauben, dass unser Lobpreis etwas ist, was den Feind angeht und was ihn berührt. Alles wird aktiv durch Glauben. Deswegen ist es wichtig, dass wir das studieren. Und dann sehen wir in diesen ganzen Psalmen, die David geschrieben hat, wir sehen sein Verständnis. Wir haben es schon gelesen und, glaube ich, auch, weiß ich, irgendwie auch gesungen. Ja, wir erheben den Herrn und wir machen Aussagen wie, er ist über allen Göttern. Der Teufel will der Höchste sein. Stolz ist, ich will mich dem Allerhöchsten gleich machen. Das ist Stolz, das ist die satanische Macht. Und jetzt rücken wir die Perspektive wieder gerade und wir sagen, Gott ist der Allerhöchste, er ist über allen Göttern. Das heißt, alle anderen sind unter ihm. Wir quälen den Vater der Lüge mit Wahrheit. Wir quälen ihn, wir terrorisieren ihn, wir schlagen ihn mit Wahrheit. Und all das geschieht, weil wir glauben, dass Gott das Wort seiner Knechte erfüllt. Wir machen nicht Lobpreis, um irgendwie schöne Stimmung zu machen oder irgendwas, sondern wir dienen Gott, da sind wir in Aktion. Das ist unser Auftrag, zu handeln an den Mächten der Finsternis, um Menschen frei zu setzen. Und dann lesen wir so etwas bei David wie, muss schauen, wo ich hier reinpasse. Wir lesen, ich will dir spielen vor den Göttern. Schon mal gelesen? David hat gewusst, wenn ich Gott ehre, sind da noch ein paar andere, die hören zu und die sollen zuhören. So, sein Lobpreis ist, Leute, hört zu, ich habe etwas zu singen, ich habe etwas zu verkündigen, ich habe etwas zu tun. Wenn ich singe, passiert es. Hört gut zu. Vor den Göttern will ich dir spielen. Die Götter, wenn du die Elberfelder nimmst, die Fußnote ist immer nichts. Das war die verächtliche Formulierung für Götzen, für dämonische Mächte, die nichts. So, Davids Lobpreis hatte zwei Richtungen. Er hat Gott erhoben, aber er hat gewusst, die Nichtse sind da und die sollen gut zuhören. Die kriegen jetzt eine interessante Zeit. Das war sein Glaube. Das war die Idee von Hütte Davids. Hütte Davids ist ein Kampf gegen die Mächte der Finsternis, um Bahn zu machen, damit Gott kommen kann und Gott zu Menschen reden kann. Deswegen haben sie im Lobpreis dann Bezug genommen auf die Völker. Ja, weil sie wussten, wir tun hier etwas, eines Tages wird das alle Völker auf der Erde berühren. So, hier sind einige Sachen geschrieben. Ein großer König über alle Götter. Psalm 95, Vers 3, 97 haben wir gelesen. Du bist der Höchste über die ganze Erde. Du bist sehr erhaben über alle Götter. Gott ist erhaben über die Götter in Deutschland. Wie heißen die Götter über Deutschland? Einer heißt sicherlich Humanismus. Habsucht. Unreinheit. Das sind Götter, die vernebeln das Hirn der Leute und geben Ideen nach einem verrückten, zerstörerischen Lebensstil. Und diese Götter sind zu treffen, sind zu schwächen, sind zu besiegen, weil Jesus sich schon besiegt hat und wir vollziehen an ihnen das Gericht, das schon aufgeschrieben ist. Das ist unsere Ehre. Jesus sitzt im Himmel und wartet, bis seine Feinde ihm zu Füßen gelegt werden. Wer legt sie ihm zu Füßen? Die Gemeinde. Die Gemeinde hat die Aufgabe, Mächte der Finsternis Jesus zu Füßen zu legen. Und das tun wir im Lobpreis. Das ist die effektivste und schönste Art und Weise, einen Kampf zu führen, weil wir auf Jesus konzentriert sind. Wenn wir auf Dämonen konzentriert sind, ich sagte es vorhin schon, wenn du eine Gemeinde hast, die auf Dämonenjagd ist, die Atmosphäre wird sehr, sehr unschön. Und bald passieren komische Dinge in der Gemeinde. Das habe ich immer und immer wieder gesehen. Und dann gibt es wieder die nächste Generation, die sagen, du, mit geistigem Kampf ist alles schiefgelaufen. Denk an die Gemeinde, denk an die Bewegung, denk an das. Da wollen wir gar nichts mit zu tun haben. Dann dauert es wieder 10 Jahre und dann kommt das Thema wieder neu. Und so geht das seit 35 Jahren, ihr Lieben. Wann bleiben wir mal in der biblischen Mitte? Jetzt.
Amen.
Halleluja. Unabhängigkeit, Verantwortungslosigkeit, das sind Götter dieser Zeit. Hast du es in der Hütte gelesen? Da sagt der falsche Hüttengott, durch Jesus sind wir erlöst von Erwartung und Verantwortung. Lass dir das bitte mal auf der Zunge zergehen. Weißt du, was hier passiert, wenn ihr sagt, Verantwortung und Erwartung gibt es nicht mehr? Wir werden noch nicht mal rechtzeitig in die Tür reinkommen, weil der Schlüsselmann sagt, wieso, Verantwortung gibt es nicht mehr. Hallo? Kein Taubenzuchtverein kann funktionieren ohne Verantwortung und Erwartung. Keine Firma, keine Gemeinschaft von Menschen. Wenn sie etwas zusammen tun wollen, gibt es Verantwortung. Jemand sagt, diesen Job übernehme ich. Und alle anderen erwarten zu Recht, dass er diesen Job übernimmt. Und so funktioniert das. Und wenn er diesen Job vernachlässigt, werden wir davon berührt sein und wir werden sagen, Bruder, wie sieht's aus? Stehst du noch zu deinem Wort? Dein Wort sei ja, ja, du hast gesagt ja, dann mach es bitte auch. Oder sag nein, dann geben wir es jemand anders. Ja? Der ganze Himmel funktioniert mit Verantwortung und Erwartung. Stell dir vor, die Seraphim sagen, wie, heute schon wieder, heilig, 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 singe von morgen bis abends. Nee, ich will auch mal meine Zeit für mich haben. Da gibt es Aufgaben und da gibt es Verantwortung und der Himmel funktioniert, weil Verantwortung wahrgenommen wird. Das klingt für den Menschen, der infiziert ist vom Geist der Welt, der nicht verbindlich sein will, der machen will, wie er fühlt. Ich schaue mal, wir sagen, Bruder, bis morgen zum Gottesdienst. Ja, ich gucke mal morgen, wie ich mich fühle. So was funktioniert im Reich Gottes nicht. So kann es nicht Gemeinde bauen. Dein Wort ist ja, ja oder nein, nein und fertig. Aber nicht, wir sagen ja und morgen auf einmal sagen wir durch unser Handeln, nein, das geht nicht. Wie bin ich jetzt auf das gekommen? Ich will das Spielen vor den Göttern. Ach, wie die Götter heißen. Humanismus, Verantwortlichkeit, Unabhängigkeit. Das sind die Götter. Das hat mit unserem Gott nichts zu tun. Ich will das Spielen vor den Göttern. Psalm 138, Vers 1. Und wir haben es heute auch gelesen, allerdings in einer Übersetzung, die ich nicht schätze. Psalm 97. Schämen müssen sich alle Verehrer eines Gottesbildes, Götterbildes, die sich der Götzen rühmen. Fallt vor ihm nieder, alle Götter. So, lass uns mal ganz sauber am Text arbeiten. An wen ist, oder was ist das erstmal für eine Form? Ist es eine Frage oder was ist es? Nein, es ist ein Befehl. Am Ende steht ein Ausrufezeichen. Okay? An wen ist dieser Befehl gerichtet? An Gott? An die Gemeinde? An wen ist der Befehl gerichtet? An die Götter. Also in der Hütte Davids hat man mit dem Teufel gesprochen. Oh, Feuer. Die reden mit dem Teufel. Jesus hat mit dem Teufel geredet. Paulus hat mit den Dämonen geredet. Es kommt darauf an, was wir sagen. Und hier ist ein Befehl an die Mächte der Finsternis. Sie müssen vor Gott niederfallen. Das findest du dann ganz vereinzelt. Der Tenor ist, wir sehen Gott, wir heben ihn, wir machen ihn groß. Und dann kurz schauen wir mal nach unten. Die sind ja unter uns. Wir sind ja mit Christus erhoben in den Himmelswelt. Und alles ist unter seine Füße. So, wenn wir der Leib sind, unter den letzten von uns sind noch die Mächte. Ja? So, wenn du kleiner Zeh bist, darunter sind die Mächte. Wie jemand sagt, wenn du eine Botschaft hast, ein Teufel, schau nach unten. Und sprich nach unten. Weil wir sind versetzt in himmlische Örter. Und alles ist unter seine Füße. Fallt vor ihm nieder, alle Götter. Und danach geht der Lobpreis weiter. Kurz und zackig ein Befehl, und wir wissen, das funktioniert sowieso. Gott erfüllt das Wort unseres Mundes, und wir preisen ihn, und wir heben ihn hoch, und wir feiern weiter den Sieg, und wir freuen uns. Das ist der Kampf der Hütte Davids. Das ist der Lobpreis der Gemeinde. Da geht es darum, Mächte der Finsternis zu lähmen, zum Schweigen zu bringen, damit Freiheit ist, dass Gott an ihnen handeln kann, damit sie zur Besinnung kommen, damit sie nach ihm fragen. Das ist die Arbeit der Gemeinde. Das ist gründliches Priestertum. So, wir kommen zur Arbeit am Sonntagmorgen. Aber es ist eine Arbeit, die sehr viel Freude macht. Und wo wir sagen, ach, war das heute wieder schön. Und wo wir wissen, der Feind hat wieder so gejault. Er hat so gejammert. Es war so eine Tortur für ihn. Und er sagt, wenn die weitermachen, dann packen wir unsere Koffer und wir hauen hier ab von Bielefeld. Wir halten das nicht mehr aus. Wir desertieren, egal was für ein Befehl aus dem Hauptquartier kommt. Wir halten das hier nicht mehr aus. Die sind zu heiß. Die sind zu heftig. Die sind zu gerade. Die sind zu ehrlich. Die sind zu lichtvoll. Das hält hier kein Mensch mehr aus. Und die hauen ab. Und der Heilige Geist kann Menschen besuchen. Kann sagen, hey, du hast doch noch ein Minus zu Plus hier in der Schublade. Willst du nicht mal lesen? Du hast noch dies und du hast doch das in deinem Haus. Guck doch da mal rein. Du hast eine alte Familienbibel. Mach die doch mal auf. Der Heilige Geist kann endlich reden, weil der Feind zum Schweigen gebracht ist. Der macht viel Lärm und sie hören die leise Stimme Gottes nicht. Aber wir bringen den Feind zum Schweigen. Halleluja. Und Menschen fangen an, sich zu öffnen und zu interessieren für Gott. Und sie fangen an, sich an Gott zu wenden. Sie fangen an, sein Wort zu suchen. Und wer ihn sucht, wird ihn finden. Das Ziel der Hütte Davids, habe ich am Anfang gelesen, ist, damit die Nationen den Herrn suchen. Das ist das Ziel der Hütte Davids. Die Menschen sollen den Herrn suchen. Weil wenn sie ihn suchen, werden sie ihn finden. Sie finden ihn deswegen nicht, weil sie ihn nicht suchen. Und sie suchen ihn nicht, weil sie zugemüllt werden mit allem möglichen Schrott. Von morgens bis abends zugetextet werden. Und wir haben Vollmacht. Wir haben die Kraft, den Feind zum Schweigen zu bringen durch Lobpreis. Und das macht Bahn für Gott. Macht Bahn, macht Bahn. Räumt die Anstöße aus. Das ist das Wort des Herrn an die Gemeinde. Und so werden wir sehen, wie Gott verherrlicht wird, wie der Teufel zustande wird und wie Menschen anfangen, Gott zu suchen. Halleluja. Macht das Sinn?
Ja.
Halleluja. Lass uns unser Herz füllen mit diesen Dingen. Lass uns sagen, ich will das glauben. Und für manche ist das so wie Synchron in der Himmelswelt. Ich habe noch keine gesehen. Die Biester sind da, weil Paulus sagt, sie sind da. Fertig, aus. Wir glauben das Wort. Und wenn das Wort sagt, da sind Mächte in der Himmelswelt, gegen die wir zu kämpfen haben, dann sagen wir nicht, ja wo, wie, also ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist egal, ob du dir das vorstellen kannst. Geh davon aus, das Wort ist wahr, die Mächte sind da. Und wenn wir das nächste Mal zusammenkommen, singen so, dass wir alle glauben, die müssen jetzt hören. Ich sage dir, dann haben wir eine schöne Zeit. Halleluja. Halleluja. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die Macht der Zuchtrute, die du herabsausen lässt auf den Feind durch unseren Lobpreis. Wir danken dir für diese Macht, die du unserem Mund gegeben hast. Und hilf du uns, dass wir rauskommen aus der halbherzigen oder materialistischen Sicht dieser Welt, die die unsichtbare Welt negiert. Dass wir die Welt und unser Leben und unsere Stadt so sehen, wie du siehst. Und dass wir glauben, wir ehren dich, wir erfreuen dich, wir machen dich groß und wir quälen den Feind, weil du kommst und sein Angesicht ihm zeigst und ihn damit zu Tode erschreckst und Lähmung über den Feind kommt und Passivität und Verzweiflung und Angst. Es soll alles auf ihn zurückfallen. Wir danken dir für diesen Adel, dass du uns solche Ehre gegeben hast, Gericht zu vollziehen an den Mächten der Finsternis. Und die Luft wird klar werden hier über diesem Ort. Die Luft wird gereinigt werden. Die Mächte der Finsternis werden zum Schweigen gebracht werden. Und Menschen werden anfangen, nach dir zu fragen. Und sie werden kommen und sie werden dich finden. Wir ehren dich dafür. Lass hier im Geist einen Ort entstehen, wo der Himmel aufgerissen wird und wo du herabkommen kannst. Und dein herrliches und für den Teufel schreckliches Angesicht zeigen kannst. Und wir jubeln über dein machtvolles Heil. Ich danke dir von ganzem Herzen. Halleluja. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Halleluja.